Zeiten, diesen Tagen, was denkt er, wenn er an dein Leben denkt? Und es sind ja immer so die großen Herausforderungen, dass das Leben so viele Schwankungen, so viele Höhen, so viele Tiefen, so viele Ups und Downs mit sich bringt. Und dass man ja immer mal so denkt, okay Gott, woran legst du jetzt eigentlich deinen Maßstab, wenn du auf mein Leben blickst? Letzte Woche war bei uns der Glaubenskurs. Ich durfte einen Input halten und hatten eine ganz tolle Gemeinschaft, ganz guten Austausch. Aber ich war innerlich, ich hatte absolut keine Lust. Ich war so richtig so, oh, ich will eigentlich nur nach Hause, irgendwie auf die Couch, in Ruhe. Und die ganzen wichtigen Lebensthemen, die die Leute hatten, das hat überhaupt nicht mein Herz berührt. Und ich bin nach Hause gefahren und hatte so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich dachte, boah, Jens, was bist du für ein Christ? Dass ja manchmal die Dinge vielleicht egal sind, wo du denkst, du hast ja nur deine eigenen Sachen im Kopf, dass du das, dein Bedürfnis nach Ruhe, nach Erholung, nach Entspannung so hoch hältst. Und ich dachte, Gott steht jetzt da und sagt, boah Jens, was bist du eigentlich für ein schlechter Christ? Und dann gibt es Zeiten, wo ich so denke, Mensch, boah, da hast du ein Segen sein dürfen, da hast du so viel Tolles erlebt, da durftest du Impuls weitergeben, da hast du gemerkt, dass Gott dich gebraucht, wo du dich so nah an Jesu Herz gefühlt hast. Und dann dachte ich, oh, jetzt ist Gott ja bestimmt unfassbar zufrieden mit mir. Und so gibt es im Leben immer mal wieder diese Zeiten, wo du denkst, boah, wie sieht Gott mich eigentlich? Und ich glaube, das ist so ein unfassbar wichtiges Fundament, dass wir die Wahrheiten, die Gott über uns spricht, über uns aussagt, eben unabhängig von Umständen, Emotionen, von Höhen, von Tiefen, von der Lebensmelodie sind, sondern dass wir unser Fundament darauf legen, wie Gott uns in seinem Wort beschreibt, wie er über uns denkt. Und das ist so heute mein Wunsch, mein tiefes Gebet, wo ich ja heute Morgen hingefahren bin, ganz viel darüber nachgedacht, gebetet, dass Gott uns das wieder neu aufschlüsselt und dass wir in diesen Zeiten eben ein Fundament als Christen haben, dass wir wissen, worauf unser Leben gegründet ist. Und ich möchte einsteigen mit dem Psalm 139. Ganz bekannt, aber so unfassbar wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wie sieht Gott uns eigentlich? Psalm 139, Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe her, du weißt es genau. Von hinten, von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Meer, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Ein Psalm, der so lohnenswert ist, da einzutauchen und sich das nochmal so richtig bewusst zu machen, wie sieht Gott uns eigentlich? Du erforschst mich, und du kennst mich. Das kann jetzt vielleicht komisch wirken, dass man sagt, Gott, du weißt alles über mich. Aber es darf ganz positiv in unser Leben sprechen, dass Gott alles von dir und mir weiß. Dass ihm nichts entgeht, dass er genau weiß, was uns bewegt, was uns belastet, was uns Mühe, Freude macht, dass er genau unser Herz, unsere Gedanken und all das, was uns ausmacht, durch und durch kennt. Dass er uns prüft, dass er genau weiß, was wir vielleicht manchmal für eine Fassade nach außen geben, wo manchmal unser Herz vielleicht ganz anders ist. Dass er weiß, was wir sagen werden. Dass er uns umschließt. Dass egal, wo wir hingehen, dass Gott bei uns ist. Egal in welches Land, in welche Umstände, stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete mich in den Scheol, in den Tod. Siehe, du bist auch da. Und diese Wahrheit, dass Gott uns kennt, er bei uns ist, er uns umschließt, immer an der Seite ist, das ist so unfassbar stark, so unfassbar wichtig und eine Grundlage, auf der unser Glaubensleben stehen darf. Dass er genau weiß, was uns bewegt, was uns umtreibt. Dass es nicht nur irgendwie eine vage Ahnung ist, dass es vielleicht jemanden geben mag, der uns versteht, sondern dass Gott es selber ist, der uns gemacht hat und dann sagt, wenn ich dich anschaue, dann weiß ich genau, was dein Herz ausmacht. Und dann geht es weiter mit dieser Grundlage, dass wir wissen dürfen, Gott sieht alles, kommt der Psalmist dann in Vers 14 zu der Aussage, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Wenn das unsere Antwort darauf ist, wenn wir die ersten Verse gelesen haben, Gott sieht alles in unserem Leben, der erforscht dein Herz, er kennt deine Seele, er weiß, was dich bewegt, er weiß, was dich umtreibt, dann darf es dazu hinführen, dass wir darüber dankbar und in Lobpreis stimmen dürfen, Gott, danke, dass du mich siehst. Aber wie sieht er uns denn jetzt? Aber wie sieht er das denn? Wie sieht er uns denn? Sieht er unsere Schärken, unsere Fehler? Was sieht er denn genau? Und jetzt kommen wir ein paar Seiten weiter von den Psalmen ins Neue Testament, wo Jesus auf die Welt gekommen ist und sein Leben gegeben hat. Und wenn er uns ansieht, dann sieht er uns durch das Kreuz an. Er sieht uns an, dass er sein Leben gelassen hat, dass er über deinem und meinem Leben nicht nur irgendwie weiß, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was uns belastet, was uns Mühe macht, wo wir manchmal eine Fassade zeigen, die vielleicht ganz anders ist, sondern er sieht dich durch das Bild des Kreuzes an. Wenn er dich ansieht, sieht er an, was Jesus getan hat in deinem Leben. Dass er alles gelassen hat, dass er dich leidenschaftlich liebt und dass du, egal was dich trennt von ihm, durch Christus versöhnt worden bist. Im 2. Korinther lesen wir, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und diese beiden Dinge, die sind immer Teil unseres Lebens, dieses von Gott so unfassbar leidenschaftlich und großartig geliebt. Und dann auf der anderen Seite dieses Wissen, dass wir eben auch die größten Versager und Sünder im Leben sind. Und dass trotz all dem Gott uns ansieht wie ein unfassbar wertvolles Gefäß. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus der japanischen Kunst. Vielleicht kennt ihr das schon, habt ihr schon mal gesehen. Kintsugi. Kintsugi heißt das. Ein Bild, was ich gerne und oft verwende, wenn ich darüber nachdenke, wie Gott uns eigentlich sieht. Etwas Zerbrochenes, eine Schale, die vielleicht nicht den größten Wert irgendwie gehabt hat, ist zerbrochen. Und der Künstler nimmt dann Gold und kleidet diese ganzen Risse damit aus und sagt, jetzt wird es unfassbar wertvoll, diese zerbrochene Schale. Und dieses Bild hilft mir, wenn ich so an unser Leben, an unsere Zeit, unsere Gesellschaft und an mich ganz persönlich denke. Ein Gefäß von Gott gemacht, haben wir gelesen. Gott sieht uns, Gott kennt uns, wunderbar in seinen Augen gemacht. Aber dann gibt es Dinge, die vielleicht zerbrochen sind in unserem Leben, die nicht so sind, wie wir uns das wünschen. Wie bei mir, wenn ich sage, wenn ich darf in einem Glaubenskurs sein und habe eigentlich ein Herz, wo das sich lieber nach der Couch, nach Ruhe und einem die Menschen manchmal so egal sind, sich danach sehnt, dass ich weiß, Gott sieht mich eben durch diese, nicht Goldfäden, sondern durch die Spuren seines Blutes an. Klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist so unfassbar wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wenn Gott auf unser Leben blickt, dann sieht er uns durch das Kreuz hindurch an. Dass er sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich sehe all deine Dinge, die dich bewegen, die dich umtreiben, die dich belasten, die dir Mühe machen, die dir Freude machen. Aber ich sehe dich immer durch die Brille des Kreuzes an. Das ist so das Erste, die wichtige Grundlage, auf der unser Leben stehen darf. Es gibt ja dieses bekannte Lied, nur durch dich kann ich ewig leben, nur durch dich bin ich wer ich bin. Und darauf muss und darf unser Leben gründen. auf Psalm 139, dass wir uns das vor Augen führen. Er sieht uns, er kennt uns, er durchforscht unsere Seele. Und dass wir dann dahin kommen dürfen, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und auch wenn es zerbrochen ist, wenn Dinge da sind, die nicht so laufen, wie Gott sich das vielleicht wünscht, wo wir von unserem Verhalten, von unserem Denken, von unseren Taten eben nicht so leben, wie Gott sich das gedacht hat, dürfen wir uns an Kintsugi erinnern. Das darfst du dir irgendwo hinmalen. Vielleicht holst du dir so eine Vase, ich habe mal geguckt, so ab 100, 150 Euro geht's los. Genau dieses Bild, die Kintsugi-Vase. Mitzunehmen, bei all den Schwächen, bei all den Dingen, sieht Gott uns eben nicht als zerbrochenes Gefäß an, sondern durch das Kreuz Jesu, wo all die ganzen Risse, all die ganzen Schwierigkeiten durch ihn am Kreuz geheilt sind. Das ist so das Erste. Und warum ist das so wichtig? Und vielleicht sagst du, boah, Grundlage, Jens, vielleicht schon oft gehört, Bild schon mal gesehen. Es ist so wichtig, dass unser Leben, unser Fundament darauf gegründet ist. Dass egal, was diese Zeiten mit sich bringen, und ich komme jetzt gleich drauf, was das noch für weitere Auswirkungen haben darf und auch vielleicht sogar muss in unserem Leben als Christen. Dass wir wissen, dass Jesus Christus derjenige ist, der alles unter seiner Kontrolle, seiner Herrschaft hat. Dein Zerbruch, mein Zerbruch, den Zerbruch dieser Welt hat er am Kreuz besiegt. Auch wenn wir jetzt noch nicht in allen Dingen die Auswirkung sehen. Es ist ein Leben auf Glauben hin, dass wir darauf unser Lebensfundament gründen dürfen. Gott sieht, Gott kennt, Gott weiß um uns und dann dürfen wir darüber zu dem Lobpreis kommen. Ich danke dir, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Aber nicht, weil ich so super bin. Nicht, weil ich alles auf die Kette kriege. Nicht, weil ich der Vorzeige-Christ und das Nonplusultra-Beispiel bin, oder du natürlich, sondern weil es am Kreuz Jesu liegt. Dass Paulus so drauf gepocht hat und gesagt hat, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus, als den Gekreuzigten. Er hat es in so gut wie jedem Brief immer wieder einmassiert an die Menschen, an die Gemeinden, die er gegründet und dann begleitet hat. Immer wieder gesagt, dein Fundament, worauf du alles gründen sollst, sind nicht auf Werke, auf Leistung. Im Galaterbrief wird er richtig deutlich, richtig scharf und sagt, dein Leben steht darauf, dass Christus sein Leben gegeben hat, dass er die Schuld vergossen hat, oder das Blut vergossen hat, dass die Schuld gesühnt ist, dass darauf unser Leben als Christen stehen muss. Das ist so das Erste, das Wichtigste, das Feste, das stabilste Fundament. Aber dabei bleiben wir nicht stehen, sondern gehen weiter in den Römerbrief. Und jetzt wird's ein bisschen haarig. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Nochmal, das ist die Grundlage. Und wenn du sagst, boah, als Christ schon so oft gehört, ja, ich habe vor 320 Jahren meine Bekehrung gehabt. Ich weiß, dass Jesus mein Leben in seiner Hand hält. Aber dann geht es eben weiter. Wenn du das weißt, wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht gemacht hat. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Was für unfassbar starke Verse. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Wer will uns verdammen? Christus ist gestorben. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, geht es weiter. Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder politische Entwicklung in unserem Land? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eigentlich könnte man jetzt schon Punkt machen, nach Hause gehen und sagen, lesen, glauben, anwenden. Und eigentlich ist es das auch. Und doch ist es manchmal so schwer. Manchmal ist es so schwer zu glauben. Und das ist so mein Wunsch, mein Gebet, dass Gott uns das wieder ins Herz spricht. Dass wir in dieser Zeit, da komme ich gleich hin, einen Auftrag haben, das eben zu verkünden. Wenn wir wissen, dass unser Leben auf Kintsugi, also auf das Kreuz, beruht, auf dem, dass Gott alles für unser Leben getan hat. Er uns gereinigt, geheiligt, gerettet, geliebt, bejaht hat. Dass darauf alles steht. Wir nichts mehr tun können, um seine Anerkennung zu verdienen. Dass wir nichts mehr tun können, um ein besserer Christ irgendwie zu werden in seinen Augen. Sondern dass alles im Kreuz Jesu besiegelt ist. Und wir uns dann vor Augen führen, was es eigentlich heißt. Wer will die Auserwählten beschuldigen? Wir sind gerecht gemacht. Wer will verdammen? Jesus ist gestorben. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts. In allem überwinden wir weit dem, der uns geliebt hat. Und dann geht's weiter. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und so weiter. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Was für eine Botschaft. Das Schlimmste und die größte Herausforderung, der Tod, man kann es fast sagen, eine ekelhafte Schaffung des Lebens, liebe Menschen zu verabschieden. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wird der Tod lächerlich gemacht. In keiner anderen Religion, in keinen anderen Dingen wird so darüber gesprochen. Im Wort Gottes wird gesagt, Tod, wo ist dein Sieg, wo ist dein Stachel? Eine Todessehnsucht, die Paulus hat, weil er wusste, was dann auf ihn wartet. All das durch den, weil er wusste, wer er war in Christus. Und so einen Glauben, den wünsche ich uns für uns. Egal wie die Lage sich in unserem Land weiter zuspitzt. Du gesagt hast, wenn man morgens die Nachrichten anguckt, ob du das gut oder schlecht findest. Wenn wir das ernst nehmen, was hier steht, was sollte uns Angst machen? In all dem überwinden wir weit den, der uns geliebt hat, der diese Welt in seiner Hand hält. Und wenn wir an das Kommen und das Leben Jesu denken, all das musste sich erfüllen. Die Zeiten mussten so sein, wie sie waren, damit Jesus so aufgenommen wurde in dieser Welt. Und das gibt mir so viel Mut, so viel Hoffnung, so viel Zuversicht, dass das alles so sein muss, weil Gott dann zu seinem Ziel kommt. Und dass wir wissen, wie das Kapitel ausgeht. Alle sind fragend, alle sagen, wie kann das jetzt weitergehen, wie wird unsere Welt sich entwickeln? Wir haben schon das letzte Kapitel gelesen. Wir wissen schon, wie es ausgeht. Es ist eigentlich langweilig, wenn ich es mal ein bisschen sagen darf. Es ist wie bei einem Film, den du guckst und du weißt, es kann so spannend werden, du weißt sowieso, hinter werden sie heiraten. Du weißt genau, hinter wird er gerettet werden. Ja, du weißt, irgendwie wird es irgendwie gut. Es ist wie in einem Disney-Film, fast zu schön, um wahr zu sein. Hinterher gewinnt das Gute. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, was auf den letzten Seiten der Bibel, was die Wahrheit ist, dass Jesus seine Herrschaft aufrichten wird. Und wir durch manche Schwierigkeiten gehen müssen. Das ist uns leider auch verheißen. Aber das Ende ist schon klar. Und was heißt das konkret für unser Leben? Wir dürfen in schwierigen Zeiten absolutes Vertrauen bewahren. In persönlichen Krisen, in Zeiten des Verlusts, Krankheit, Nöten, finanzielle Schwierigkeiten, auch wenn sie uns so einnehmen mögen und wir sagen, boah, wie kommen wir hier raus, dass wir uns immer wieder neu den Blick, die Brille schärfen lassen müssen, nochmal putzen, nochmal sauber machen. Ey, wie sieht Gott das eigentlich? Wir dürfen gelassen sein. Wir dürfen Vergebung und Gnade leben, weil wir wissen, Christus ist der Sieger. Er hat uns geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, gerettet. Und wir dürfen einander lieben, einander annehmen. Wir müssen nicht mehr durch eine tolle Fassade vor anderen gut dastehen. Wir dürfen die Seuche der Harmoniesucht überwinden. Letzte Woche war ich auf einem Gemeindekongress. Und da gab es einen Satz, ein Wort von Stefan Vatter, vielleicht ist dem einen oder anderen ein Begriff. Und mir ist es nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Er sprach sehr deutlich zu Leuten in der Gemeinde, zu Menschen, die in Verantwortung stehen, und sagte, die größte Herausforderung, die wir, so sagte er, gut, kann man natürlich auch anders sehen, aber wo er sagte, die wir Christen oftmals haben, ist, dass wir einen Deckmantel der unfassbaren Harmoniesucht auf alles gelegt haben und uns dadurch nicht mehr einmischen in vielleicht Politik, in wirtschaftliche Dinge, in manche Dinge, wo wir sagen, wir halten uns lieber zurück als Christen. Wir sind eher in unserem kleinen Wohlfühlbereich. Wir wollen nicht irgendwie unangenehm auffallen. Keiner möchte ja irgendwie negativ dastehen. Aber ich glaube, dass es manchmal ein Glaubenssatz in uns so tief verankert ist, dass wir vielleicht sagen, ja, wir wissen, wie Gott uns liebt, aber wir halten uns ein bisschen zurück damit. Wir wollen ja nicht irgendwie als Christen komisch und schwurbelig dastehen. Und ich glaube, dass wir uns das wieder neu vor Augen führen dürfen. Wir sind gesandt in diese Welt und dürfen nicht nur das für uns nett mitnehmen und sagen, ja, wir wissen, wie das Kapitel ausgeht, wir wissen, wie die Geschichte dieser Welt ausgeht, wir wissen, dass wir Frieden trotz Umständen bewahren dürfen. Wir haben einen Auftrag, das weiterzugeben. Im 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich glaube, das müssen wir noch mal ein Stück weit durchdeklinieren. Christus gestorben, auferstanden, sitzt zur Rechten des Vaters. Ich denke, das wissen wir. Das haben wir irgendwie mal abgespeichert. Der Heilige Geist kam zu Pfingsten. Und wo ist er denn jetzt? Wabert er so ein bisschen drumherum? Ist der Heilige Geist irgendwie in dem Pult, in dem Stuhl, in der Blume? Nein, er ist in dir, in deinem Herzen als Jünger Jesu. Der Heilige Geist, also der Stellvertreter Christi, lebt jetzt in deinem Herzen. Und jetzt hast du und ich einen Auftrag, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Diesen schönen Spruch, den Kalenderspruch, wenn du die Veränderung sehen willst, sei du die Veränderung, glaube ich, ist so entscheidend, dass wir das als Christen für uns bewahren und mitnehmen und anwenden müssen. Dass Gott uns gesandt hat in diese Welt, eben uns nicht zu verstecken und nicht nur daran zu erfreuen, dass wir gerettet sind, wenn wir das Abendmahl gleich wahrscheinlich feiern werden. Ich sehe schon, dieses Abendmahl wird vorbereitet, dass wir uns daran erinnern, in erster Linie natürlich, Christus für uns gestorben, die Zukunft geregelt, deine Zukunft besiegelt durch das Blut Jesu. Aber dabei nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, jetzt habe ich doch einen Auftrag. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch wen? Durch uns. Dich, mich. Er ermahnt durch uns. Und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, als Jünger Jesu in dieser Zeit. Zum einen, dass wir wissen, wir sind geliebt, gesehen. Psalm 139 darf das Fundament des Lebens sein. Dann, dass wir wissen dürfen, wozu wir berufen sind. Römer 8. Wer will uns verdammen? Christus hat bezahlt. Wer will uns trennen von der Liebe Gottes? Nichts, noch nicht einmal der Tod. Das Schlimmste, was es im Leben gibt, lächerlich gemacht durch das Wort, durch den Heiligen Geist, durch Jesus selber, der alles bezahlt hat. Und dann zu sagen, und jetzt ist es unser Auftrag, unsere Aufgabe, Gesandte an Christi Stadt zu sein. Da möchte ich mit uns zum Schluss einen Ausflug in die Geschichte von Jona machen. Bekannt. Ein Prophet, der einen Auftrag hatte und der den klaren Ruf bekommen hat, geh hin nach Ninive. Es ist so, einfach so vorzustellen, du hier in Heiligenhaus, in der Mitte ungefähr von Deutschland, hast den Auftrag, nördlichste, ihr seid die Reisefreunde, Flensburg, ne? Ungefähr Flensburg, so das nördlichste vielleicht, wo man sagt, da kommt der Auftrag hin. Und sagt, nein, ich fahre nach Garmisch-Partenkirchen. Ich bin auch noch weiter südlich, aber nur mal so ein bisschen so zum Verständnis. Gott ruft dich nach Flensburg und du sagst, nein, ich fahre aber ganz bewusst nach Garmisch-Partenkirchen. Und du weißt, was der Auftrag ist. Du hast diesen klaren Ruf von Gott. und kehrst doch eben nicht, nimmst diese Verantwortung nicht wahr. Und ich glaube, dass Gott uns heute besonders herausfordert. Und ich habe den Eindruck, dass euch nochmal und mir ganz bewusst zuzusprechen, wo scheuen wir der Verantwortung, die Gott uns gibt? Wo ziehen wir uns zu sehr zurück und haben uns eingeigelt und wissen eigentlich manchmal, was dran ist, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Familie, Freundeskreis, vielleicht im Umkreis, wo man immer sich wieder auch ganz natürlich auf Dinge kommt, politische Entwicklungen, was die Welt mit sich bringt und wir eigentlich doch wissen, etwas reinzusprechen in das Leben, Worte der Ermutigung, der Hoffnung und auch vielleicht mal Stück für Stück, natürlich nicht komisch, nicht schwurbelig, auf Gott hinzuweisen und uns eben nicht einzuigeln, sondern das wahrzunehmen und ganz bewusst zu sagen, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns Menschen ins Leben stellt, auch den Mut haben, etwas zu sagen und die Seuche der Harmoniesucht, ich sage es mal so, ganz deutlich, die Seuche und die Angst davor, wie stehe ich jetzt da, ans Kreuz zu bringen. Und natürlich aus Liebe motiviert, aber doch mit Klarheit zu sagen, was wir doch tief glauben und wissen dürfen, wie Gott die Geschichte zu Ende schreibt. Wie sieht Gott dich? Gestartet mit der Grundlage aus Psalm 139. Und Gott dich sieht. Er sieht alles, was dich bewegt. Er kennt deine persönlichen, all die ganzen Herausforderungen, die du hast. Von hinten, von vorne hast du mich umschlossen und deine Hand auf mich gelegt. Dann darf der Lobpreis sein. Ich preise dich darüber, dass ich erstaunlich gemacht bin. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Kintsugi. Aus dem Blut Jesu. Das ist das Fundament. Dann zu wissen, ich bin in Römer 8 sowas von ausgestattet, als Sieger mein Leben zu führen. Ich weiß, wie das Kapitel endet. Ich weiß, wie die Geschichte endet. Ich weiß, wie Gott diese Geschichte mit dem Land, mit all dem, was vielleicht manchmal noch schwierig und unklar wird, aber wie das Ende sein wird, dass Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet. Dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern die Liebe Gottes. Und wir dann uns mitnehmen dürfen, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Dabei wünsche ich euch, wünsche ich mir ganz viel Mut, ganz viel Glaubenskraft, ganz viel Stärke und ganz viel Gewissheit, dass Gott uns führen und leiten wird und wir uns als Gemeinde dafür haben dürfen, um uns daran zu stärken. Ich würde gerne noch beten. Ja, Jesus Christus, ich bin dir so dankbar für all das, was du getan hast am Kreuz. Herr Jesus, wenn wir dafür verantwortlich wären, ein starkes und ja wirklich glaubensvolles Leben alleine aus eigener Kraft führen zu müssen, wir würden alle sowas von versagen. Ich danke dir aber so sehr, dass du am Kreuz gesiegt hast und dass wir unser Leben auf diesen Sieg stellen dürfen, dass wir Überwinder sind, dass wir deine geliebten Kinder in dieser Welt sein dürfen, dass wir wissen dürfen, der Tod, all das ist besiegt durch dich und dass wir jetzt einen Auftrag haben, in die Welt zu gehen und davon etwas weiterzugeben. Herr, gib du uns Mut und gib du uns Gelegenheit, dafür wirklich einzutreten. Du weißt, wo es in der kommenden Woche an Gelegenheiten sich auftun wird in unserem Alltag, wo wir das, was wir doch tief glauben und auch wirklich wissen dürfen, dass du der Sieger bist, wo wir es Menschen als Ermutigung weitergeben. Herr, ich bete um ganz viel Stärke für uns. Ich bete um deinen Geist, der uns innerlich stark machen darf. Dass wir nicht ängstlich und mutlos sind, sondern zuversichtlich und gewiss, weil du, Jesus Christus, uns in deinem Heiligen Geist leitest. So bete ich für die Gemeinde, für Heiligenhaus, für jeden Einzelnen. Danke, dass du uns nah sein willst, dass du zu uns redest, dass du ein Gott bist, der uns leidenschaftlich liebt. Amen.
dir leg ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles gebe ich dir, Herr. Alles gebe ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles gebe ich dir, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer.